Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Für die Nachrichten ist Konstantin Schreiber zuständig und für den Sport ist Julia Büchler mit von der Partie.
Hallo, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Das Bürgergeld soll zum 1. Januar um 12% steigen, aber ob das wirklich so kommt, darüber wird gerade wild diskutiert. Die entscheidende Frage dabei ist, ob der Abstand noch gewahrt ist. Gemeint ist der Lohnabstand zwischen den Einkommen derer, die arbeiten und wenig verdienen, und denen, die nicht arbeiten und Bürgergeld beziehen. Lohnt es sich für manche also überhaupt noch arbeiten zu gehen? Nein, meint die Union. Die FDP hält die geplante Erhöhung ohnehin für zu kostspielig und SPD und Grüne halten wacker dagegen. Und man wird den Eindruck nicht los, dass auch dieses Thema den Abstand zwischen den Koalitionspartnern nicht unbedingt verkleinert, Sarah Frühauf.
Sie machen Werbung, damit sich endlich jemand bei Ihnen bewirbt. Nicht nur hier in Leipzig, fast überall suchen Unternehmen nach Mitarbeitern. Sabine Kratsch hilft den Firmen dabei. Ein Problem, gerade da, wo nur Mindestlohn gezahlt würde, sei das Plus im Vergleich zum Bürgergeld zu gering. Sie sagt, einige der Jobsuchenden hätten deswegen zu hohe Erwartungen.
Unter 3.000 Euro fange ich hier gar nicht an, weil ich kriege meine Wohnung bezahlt, ich habe mein Kind mit dabei, wir haben 100 Quadratmeter und das kann ich hier von 13, 14 Euro nicht bezahlen.
Ab Januar nächsten Jahres soll das Bürgergeld auch wegen der hohen Inflation steigen um 12%. Alleinstehende würden statt 502 Euro 563 bekommen. Hinzu kommen noch Wohn- und Heizkosten und andere Sozialleistungen, etwa für Kinder. Die FDP allerdings legt da nun ein Veto ein, obwohl die Bürgergelderhöhung bereits beschlossen ist. Generalsekretär Gierserei zur Bild am Sonntag: Es kann nicht sein, dass wir in Zeiten knapper Kassen und mit der niedrigsten Inflation seit 2021 das Bürgergeld um 12% anheben. Sozialminister Heil muss die geplante Erhöhung stoppen. Ein Frontalangriff gegen den eigenen Koalitionspartner. Die Union stimmt in die Kritik gern mit ein. CDU-Chef Merz im Bericht aus Berlin.
Die Inflationsrate ist deutlich niedriger als zum Anfang des Jahres angenommen. Deswegen sind die 12,6%, die Herr Heil jetzt plant, einfach zu viel, wenn man daran denkt, dass diejenigen, die es bekommen als Sozialleistungen, einen Anreiz haben sollten, in den Arbeitsmarkt zu gehen.
Nur scheint Arbeitsminister Heil nicht daran zu denken, die Erhöhung einzukassieren. Sein Ministerium sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es sei nichts Derartiges geplant. Auch die SPD-Vorsitzende Esken verteidigt die Bürgergelderhöhung im Bericht aus Berlin. Sie entspreche dem verfassungsmäßig garantierten Existenzminimum und sei eine Art ausgleichende Gerechtigkeit.
Anfang 2022 wurde das Bürgergeld um 0,4, damals hieß es noch Hartz IV, 0,4% erhöht, obwohl die Inflation damals schon bei 6% lag und im Lauf des Jahres ja auf über 10% anstieg. Und also trotzdem mussten die Menschen mit diesen 0,4% zurechtkommen.
Zurück in Leipzig, hier im Jobcenter, kann man die Bürgergelddebatte nicht verstehen. Dass Arbeitslose wegen zu hoher Sozialleistungen nicht arbeiten wollen, das komme nur selten vor.
Das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil. Den gab es auch schon immer. Das hat das Bürgergeld nicht geändert.
Das Problem der offenen Stellen bleibe, heißt es hier, ob mit oder ohne Bürgergelderhöhung. Fachkräftemangel, Haushaltsstreit. Die Ampelkoalition hat gerade viele, vielleicht zu viele Baustellen.
Die Etat-Debatte bringt auch die Pläne von Robert Habeck durcheinander, weil der Wirtschaftsminister in Berlin gebraucht wird, um mit den Haushalt zu retten, reist er morgen nicht wie geplant zur Weltklimakonferenz nach Dubai. Auch da geht es ja ums Retten, sogar ums Retten des ganzen Planeten. Angesichts der hohen Temperaturen, auch inmitten der Wolkenkratzer, ist es sicher nicht einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber genau der wird gebraucht, wenn über die Auswirkungen der Erderwärmung auf die menschliche Gesundheit gesprochen wird. Vielleicht lohnt da ein Blick nach Singapur, wo auch gigantische Hochhäuser dominieren, allerdings umrankt von Grün. Florian Barth.
In Singapur nennen sie ihn den Pflanzenflüsterer. Vera Sekaran ist Architekt und Botaniker. Seine Waffe gegen den Klimawandel so simpel wie effektiv: vertikale Grünflächen an Gebäudewänden. Man kann das fühlen. Wenn ich hier näher rangehe, dann merke ich schon, wie die Hitze runtergeht. Denn die Pflanzen atmen und betreiben Photosynthese. Weil sie dabei Wasserdampf abgeben, wird es kühler. Im tropisch feuchten Singapur regnet es häufig. Zusätzlich sorgt ein Bewässerungssystem für nötige Nährstoffe. Zweimal im Monat stutzen Arbeiter das Grün. Weil man drinnen Klimaanlagenkosten spart, ist das trotzdem langfristig günstiger als eine klassische Betonfassade. Und kann spektakulär aussehen. Dieses Hotel im Zentrum von Singapur ist preisgekrönt. Luftige Etagen statt glattem Beton. Die Terrassen und Gärten sind so gebaut, dass die Grünfläche nun doppelt so groß ist wie die Grundfläche. Entworfen hat das eine deutsche Architektin. Eine Stadt grüner und damit kühler zu machen, für sie eine Frage von langfristigen Visionen.
Das muss von Anfang an mit eingeplant werden. Also wir haben ganz häufig Bauherren oder manchmal auch andere Architekten, die uns ansprechen und die sagen, wir haben jetzt hier schon einen Entwurf und könnt ihr da bitte noch ein bisschen Grün mit reinbringen? Das geht nicht.
Singapur bezuschusst nachhaltige Architektur und verfolgt langfristig ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen 1 Million neue Bäume gepflanzt werden und es soll so viele Parks in der City geben, dass jeder in der Stadt in höchstens 10 Minuten im Grünen ist. Bringt das was? Sie können in die Zukunft sehen. Cooling Singapur heißt das Projekt. Die Forschenden können simulieren, wie sich die Temperaturen senken lassen. Zurzeit sind es im Durchschnitt 28 Grad. Links ein Wärmebild mit den heutigen Tagestemperaturen, rechts mit der Annahme, dass alle Gebäude energetisch nachhaltig gebaut wurden. Ganz Singapur gleich 1 bis 2 Grad kühler. Stadt- und Raumplanung spielen auch eine Rolle und die Baustoffe, der Beton. Wenn die Städte insgesamt grüner sind, dann können sie mit der steigenden Hitze besser klarkommen. Singapur begreift sich als Motor für Südostasien im Kampf gegen steigende Temperaturen und investiert Milliarden. Der reiche Stadtstaat kann sich das allerdings auch buchstäblich leisten.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Konstantin.
Der 26-jährige Attentäter, der gestern in Paris einen Deutschen erstochen hat, bekennt sich zur Terrormiliz Islamischer Staat. Er habe ein entsprechendes Video im Online-Dienst X veröffentlicht, so die Staatsanwaltschaft am Abend. Der Angreifer saß wegen Vorbereitung eines Anschlags bereits 4 Jahre in Haft und soll massive psychische Probleme haben. Er hatte gestern Abend in der Nähe des Eiffelturms einen deutschen Touristen erstochen und 2 Menschen verletzt. Im Gazastreifen hat das israelische Militär seine Luftangriffe auf Ziele der Hamas verstärkt. Zudem soll die Bodenoffensive auch auf den südlichen Gazastreifen ausgeweitet werden. Im Raum Khan Yunis wurden Bewohner aufgefordert, noch weiter Richtung Süden zu fliehen. Erstmals seit Ende der Feuerpause wurde auch Beschuss in der Grenzstadt Rafah gemeldet. Heute veröffentlichte die Armee Bilder, die entdeckte Tunnel der Hamas zeigen sollen. Das Militär teilte mit, es habe bisher rund 800 Eingänge entdeckt. Im Roten Meer sind mehrere Handelsschiffe unter Beschuss geraten. Laut amerikanischem Verteidigungsministerium kam ein Kriegsschiff der US-Marine den Angegriffenen zu Hilfe. Die Houthi-Rebellen aus dem Jemen bekannten sich zu Attacken auf 2 der Schiffe, die laut ihrem Sprecher Verbindungen zu Israel hätten. Die Angriffe würden weitergehen, solange Gaza weiter angegriffen werde. Ein israelischer Militärsprecher sagte, dass die Schiffe in keiner Verbindung zu Israel stünden. Nach den heftigen Schneefällen in Bayern normalisiert sich die Verkehrslage allmählich. Es kommt aber weiter zu Einschränkungen. Der Flughafen München nahm seinen Betrieb wieder auf. Allerdings fielen 2 Drittel der geplanten Flüge aus. Auch der Münchner Hauptbahnhof kann wieder von Zügen angefahren werden. Die Bahn rechnet aber mindestens bis morgen mit Ausfällen und Verspätungen und rät, nicht dringend notwendige Fahrten zu verschieben.
Werden wir sportlich und schauen auf den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, Bayer Leverkusen, der in dieser Saison die Spieltage meistens mit dem Wort gewonnen abgehakt hat. Aber heute, Julia, lief es nicht so einfach.
Es war ganz schön knapp. 8 Ligaspiele hintereinander hatte Leverkusen gewonnen und heute beinahe verloren und das auch noch zu Hause im Topspiel gegen Dortmund. Hier im eigenen Stadion hatte Bayer bisher eine weiße Weste. Seit heute gibt es darauf aber nun einen kleinen Klecks. 1:1 unentschieden, das ist nicht schön, aber auch kein Drama, denn Leverkusen bleibt weiter ungeschlagen und noch wichtiger, auch weiter auf Platz 1 in der Tabelle.
Auf den letzten Metern haben die Dortmunder ihren Sieg doch noch aus der Hand gegeben. Leverkusen dagegen hatte mit dem klaren Defensivauftrag der Dortmunder zu kämpfen.
Ich glaube, dass Dortmund diesen Anspruch hat, da oben mitzuspielen, vielleicht sogar Meister zu werden. Und dass sie hinkommen und so tief stehen, nur auf Konter lauern, nur lange Bälle spielen, zeigt, wie viel Respekt dass sie von uns haben.
Aber keine 5 Minuten gespielt. Die Gäste aus Dortmund in Gelb schieben sich an den gegnerischen 16er. Füllkrug kann den Ball behaupten und sieht Riasson, Tor. Der erste Angriff der Schwarz-Gelben und der sitzt. Über einige Stationen Sabitzer mit der Hacke und Niklas Füllkrug mit der Übersicht zu Riasson, der Außenverteidiger, mit links zur Dortmunder Führung. Bayer zeigt sich wenig beeindruckt und versucht schnell nachzusetzen. Immer wieder über die rechte Seite mit Frimpong, Julian Brandwert ab, der Ball landet aber beim Leverkusener Chaka. Dortmund fasst mit der kompletten Mannschaft im eigenen 16er ein Sinnbild für Dortmunds Spielidee. Der BVB überlässt Leverkusen das Spiel mit dem Ball und konzentriert sich zunehmend auf das Spiel gegen den Ball.
Ich glaube, wir haben heute gute Defensivarbeit gezeigt, aber offensiv geht mehr.
Kurz vor der Pause Bayer nochmal. Jonas Hofmann weiter zu Frimpong, der in den Rückraum ablegt. Und Florian Würz direkt und traumhaft in den Winkel. Leverkusen kontert sich zum Ausgleich, aber der Treffer zählt nicht. Der Videobeweis zeigt Viktor Boniface im entscheidenden Moment mit der Hacke im Abseits. Nach dem Seitenwechsel Leverkusen wieder im Offensivmodus mit dem Argentinier Palacios. Und dann kommt auch noch mal Florian Würz dran. Doppelchance für die Bayer 11, aber Borussias Kobel mit starker Reaktion. Nur noch 10 Minuten. Bayers gerade erst eingewechselter Patrick Schick hat Platz und sieht auch Boniface, der Ausgleich. Patrick Schick am Donnerstag in der Europa League mit seinem ersten Tor seit Februar und heute mit der wichtigen Vorlage zum Ausgleich. Zwar bleibt die Elf von Xavi Alonso weiterhin ungeschlagen, aber die Serie von zuletzt 14 Siegen in Folge ist damit gerissen.
Manchmal ist es beim Fußball wie bei einer Ketchupflasche. Erst kommt gar nichts raus und dann schwupps, eine ganze Menge. Im Fall von Freiburg handelt es sich dabei um Tore von ihm hier, Angreifer Michael Gregoritsch. Die ganze Saison hat es nicht geklappt und dann trifft er unter der Woche in der Europa League gleich 3-mal und heute in der Bundesliga gegen Mainz direkt noch einmal.
Er ist der Mann der Woche beim SC Freiburg.
Absolut richtig, ja. Akzeptiere ich gerne und nehme ich so an.
Sein Treffer gegen Mainz entscheidet nicht nur die Partie, sondern er stoppt auch den Breisgauer Abwärtstrend in der Liga.
Wenn du verlierst, können Sie ja Tabelle lesen, wo es hingeht. Und jetzt haben wir das unterbrochen und konnte dieses Spiel gewinnen. Ich bin heute sehr, sehr glücklich.
Vor allem dank ihm, dank Michael Gregoritsch. Der nimmt heute 2-mal Anlauf und sorgt so auch für die anderen Freiburger Höhepunkte.
Ich habe versucht, nicht meinen Kopf ins Sand zu stecken, als ich nicht getroffen habe, und versuche jetzt nicht zu fliegen, wenn ich in 2 Schwingen getroffen habe. Jetzt nehme ich das sehr, sehr gerne mit.
Mit aus einem Spiel, das auch gut und gerne einen anderen Sieger hätte haben können. Allein die Chancenverwertung bei Mainz 05, sie ist, wie schon vergangene Woche gegen Hoffenheim, kläglich. An diesem Nachmittag nur der FC Köln hat in dieser Saison weniger Treffer erzielt als die Rheinhessen.
Ich glaube, du kannst kein Spiel gewinnen, wenn du kein Tor schießt.
Es war schon fast Chancenwucher.
Ja, Chancen hatten wir sehr viele, was auch sehr positiv ist. Aber da fehlt uns momentan dieser Killerinstinkt, dass wir halt das Erste machen und dann das Zweite suchen und nachlegen.
Er hat ihn, den Killerinstinkt. Der SC Freiburg gewinnt 2-mal in einer Woche. Dank ihm, dank Michael Gregoritsch.
Mann der Woche. Er ist Mann der Woche.
In Augsburg, da hätten die Fans heute eigentlich auch mit den Langlaufskiern ins Stadion rutschen können. Auch hier kamen nämlich am Wochenende fast 40 Zentimeter Neuschnee runter. In München wurde das Bundesligaspiel deshalb ja abgesagt gestern. In Augsburg, da mussten die Fans heute ran. Ihr Einsatz vor Anpfiff hat sich aus Sicht der Schwaben aber gelohnt. 2:1 gewinnt der FCA gegen Frankfurt. Trainer Jes Torup bleibt damit weiter ungeschlagen. Und Frankfurt leistet sich den 2. Ausrutscher in Folge. Am eiskalten Wetter und am vielen Schnee lag das aber nicht.
Lieber Schnee schippen müssen, als das Heimspiel einbüßen. Rund 80 Fans und Mitarbeiter retten den Auftritt gegen Frankfurt. Zur Belohnung gibt's 3 Punkte und die Anerkennung der Mannschaft.
Vielen Dank denke ich, aus der ganzen Mannschaft, dass es überhaupt möglich gewesen ist, heute Spiel hier zu machen. Ja.
Am Anfang gibt's warme Getränke auf der Tribüne und die erste heiße Aktion durch die Eintracht in Schwarz. Erst Startelf-Debütant Aronson, dann Ibimbe, beide scheitern an FCA-Keeper Dahmen. Augsburg dreht in der 29. Minute am Stimmungsthermostat. Der Treffer von Abwehrspieler Udokai zählt aber nicht. Vorausgegangen die Abseitsstellung von Joveleo. Die Temperaturen sinken, die Eintracht wie eingefroren. Der FCA mit Pressing zum Ballbesitz, Demirovic auf Jensen, die Führung hochverdient und mit einem besonderen Ausrufezeichen. Augsburg erstmals nach 13 Spieltagen mit 22 Toren. Wer braucht da als Augsburger schon einen Schal um den Hals? Nach dem Seitenwechsel schmilzt Frankfurts Gegenwehr weiter. Außenverteidiger Iago mit dem 2:0 in der 59. Minute. Das erwärmt so manches Fanherz. Die Gäste schockgefroren, nur Keeper Trapp bleibt beim Strafstoß gegen Demirovic resistent. Nur 2 Minuten später der Ex-Augsburger Max und FCA-Keeper Dahmen mit dem Eigentor. Das bringt nochmal Spannung in die Bude. Ngankam vergibt in der Nachspielzeit den Ausgleich für Frankfurt. Der FCA gewinnt und macht seine Fans happy.
Die Tabelle: Leverkusen weiter auf Platz 1 vor den Bayern, Stuttgart und Leipzig. Dortmund ist Fünfter. Freiburg klettert auf Platz 8, dahinter Augsburg. Gladbach auf Platz 10 in der Abstiegszone. Aufsteiger Darmstadt, Mainz und ganz unten Union Berlin. Zum Wintersport. Da erleben die deutschen Biathleten gerade ein kleines Wintermärchen. Philipp Navrat führt völlig überraschend die Gesamtwertung an nach seinem Sieg im Sprint gestern und Platz 2 in der Verfolgung heute. Und bei den Frauen, da führt Franziska Preuß, Vanessa Vogt ist Gesamtdritte. Ja, und auf Platz 3, da landete sie auch heute in der Verfolgung hinter Preuß. Und sie hätte sogar fast gewonnen, aber nur fast.
Dieser Abstand macht am Ende einen Unterschied von 0,3 Sekunden und die Französin Lou Jeanmonod zur Siegerin des Verfolgungsrennens von Östersund. Franziska Preuß hat nur hauchzart das Nachsehen in einem spannenden Rennen. Die Gesamt-Weltcup-Führende heute mit einem Fehler am Schießstand und auf der Schlussrunde im Duell mit der jungen Jeanmonod.
Zieh ab, komm, jetzt kriegst du die Lücke, ab, jetzt musst du, komm, drüber, jawohl.
Doch Preuß kann sich nicht entscheidend absetzen, verliert am Ende knapp den Sprint und darf sich trotzdem freuen über Platz 2 und die Verteidigung des gelben Trikots. Sie, die beste Biathletin der Saison.
So, dann fehlt zum Glücklichsein nur noch ein herrliches Wetter, Sven. Was kannst du uns denn anbieten?
Eieiei, das ist natürlich eine Herausforderung an der Stelle, denn das wird gar nicht so herrlich, sondern es kommt von Westen das nächste Tief, bringt mildere Luft, vor allen Dingen in der Höhe, in tieferen Lagen ist dann noch die Eiseskälte da, das kann zu gefrierendem Regen führen, also morgen gilt eine Achtung, vor allen Dingen im Westen Deutschlands und das bedeutet wiederum, es ist gar nicht so herrlich. Es gibt allerdings eine herrlich kalte Nacht nach einem ganz schönen Tag und dieser schöne Tag wurde in Pürgen, das im Landkreis Landsberg am Lech, eingefangen von Daniela Lang und so kann man derzeit, es ist ja noch Herbst nach dem Kalender, durch winterliche Verhältnisse marschieren und dann ist es über dem Schnee jetzt, wo es eben aufgeklärt und ziemlich wolkenlos ist und windstill, kalt geworden. Gottfrieding, Straubing, Heidmühle am Dreisessel, alle minus 17 Grad aktuell. Köln minus 1 im Westen, da ist es deutlich milder, aber eben noch unter 0. Und jetzt gucken wir auf das Tief. Das ist das Tief und Sie sehen hier auf der Vorderseite noch blau, das heißt Kälte und danach grün und gelb, das heißt deutlich höhere Temperaturen. Das macht dann folgende Wetterentwicklung. Einerseits gibt es jetzt noch mal das erste Schneegebiet über Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen ziehend. In der Osthälfte ist es deutlich ruhiger. Und dann drückt das Tief nach. Morgen Vormittag hier im Westen teilweise zumindest der gefrierende Regen. Das Ganze bewegt sich nach Osten. Dahinter gibt es dann ganz im Westen später auch den Regen. Aber wegen der Glätte vorsichtig sein. Tiefstemperaturen in Bayern minus 16 bis minus 20 Grad. Ganz im Nordwesten leichte Plusgrade, alle anderen dazwischen. Morgen Nachmittag in der Osthälfte frostig, am Rhein plus 5, München minus 6. Kurz die Aussichten, 6, 7 Grad im Westen am Dienstag von Osten her. Da wird dann auch vereinzelt zumindest gefrierender Regen ankommen.
Vielen Dank, Sven Plöger. Für heute sind wir durch und wir verweisen gerne auf die, die nach uns dran sind.
Und zwar das
Kulturmagazin Titelthesen Temperamente.
Morgen begrüßt Sie dann hier Ingo Zamperoni und wir wünschen jetzt einen prima Start in die neue Woche.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss, Wiedersehen.